Die DHV-News vom 12. Dezember 2025. Jetzt wird's ernst. Med kann G im Bundestag. Beschluss. Innenminister wollen mehr Strafverfolgung. Mit freundlicher Unterstützung von Med kann One-Stop und Kango. Herzlich willkommen bei den DHV-News. Wir haben hier im Kanal wieder zwei neue Videos online von der Cannabis-Normalkonferenz, zwei weitere Sessions in voller Länge. Einmal die Top 10 Forderungen an die Politik des DHV und der Community, die ich da selber, meine einzige Session, besprochen habe mit den Leuten vor Ort, woraus dann unsere Top 10 Forderungen entstanden sind und die am Sonntag beim Closing nochmal verabschiedet worden sind. Die haben wir per Pressemitteilung schon rausgehauen. Die posten wir gerade auch viel, auch im Zusammenhang mit der laufenden Spendenkampagne. Also falls ihr euch mal gefragt habt, wo diese Top 10 Forderungen herkommen, aus dieser Session. Und dann haben wir noch ganz aktuell online die Cannabis als Medizin Session, passend zum Thema, dass das jetzt eben auch im Bundestag kommt und jetzt wirklich heiß wird, das Thema. Und ja, die Leap Session von letzter Woche, die Gesetzeshüter im Wandel, die hat schon fast 10.000 Views auf der Uhr. Also dafür so nerdigen Stuff, ja, wirklich großartiges Ergebnis und auch sehr viel positive Reaktionen darauf. Also das ist erstklassiger Kram, den ihr kaum irgendwo anders findet, außer bei uns im Kanal. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Cannabis-Normal-Konferenz-Videos nicht verpasst. So, Legalizer sammeln Spenden. Einmal hatte ich das Stichwort gerade schon im Zusammenhang mit unseren Postings. Mal inzwischen Ergebnis, die Kampagne geht ja vom 1.12. bis zum 15.01. jedes Jahr, wie immer, 6 Wochen lang. Und in den ersten 10 Tagen sind 18.347 Euro zusammengekommen. Vielen Dank für alle, die bisher mitgemacht haben. 431 Leute, die sich da beteiligt haben, als Spender oder eben auch als neue Fördermitglieder, die wir auch mitzählen, wenn sie in diesem Zeitraum beigetreten sind. Ja, das ist soweit schönes Ergebnis, aber das Spendenziel ist natürlich viel, viel höher, auch weil das halt dramatisch viel war letztes Jahr. Das ist immer wieder so, dass man denkt, mein Gott, war die Zahl hoch letztes Jahr und dann haben wir es jetzt so ein paar Mal auch geknackt gehabt in den letzten Jahren nochmal wieder. Mal sehen, ob es diesmal klappt. Wir sind ein bisschen unterm Soll, war auch zu erwarten, weil allgemein ja die ganze Aktivität sozusagen ein bisschen runtergedimmt ist von euch da draußen, von allen Aktivisten im Weedmob und so weiter, nach Inkrafttreten des Cannabis-Gesetzes. Manche fühlen sich vielleicht auch zu sicher, ja, aber ihr wisst ja auch, welche Rückschrittsdiskussionen laufen. Insofern support your local Legalizer oder auch your Bundeslegalizer in dem Fall. Gerne weiter mitmachen. Wir freuen uns, wenn wir möglichst viel erreichen und möglichst viel auch dann haben wieder im Budget für nächstes Jahr, um weiter gegen Rückschritte zu kämpfen, aber auch für weitere Fortschritte. Jetzt gibt es ja draußen einen Haufen Leute oder ein paar Leute jedenfalls, die den DHV doof finden, die mich doof finden, whatever. Aber das ist keine Ausrede, nicht für Legalisierung zu spenden, denn es gibt noch genug andere Organisationen und Leute, die für ihre Legalize-Arbeit Spenden sammeln. Jetzt im Moment zum Beispiel ist Leap Deutschland viel dabei. Weihnachtszeit halt, ja, da sind alle NGOs am Spenden sammeln. Leap Deutschland auch. Die sind sicherlich dann auch mal einen Blick wert, ja, wenn ihr überlegt, wo ihr eure Legalize-Spenden hinkanalisieren wollt. Oder auch ganz aktuell Steffen Geier von der Hanfparade, den ihr vielleicht im Opening-Video gesehen habt, auch von der Cannabis-Normalkonferenz. Der sammelt gerade für die Wiederbelebung der Hanfparade. Auch so ein Thema, in dem man sieht, dass gerade ein bisschen die Beteiligung insgesamt mau ist, der Szene, der Community, weil die Hanfparaden immer kleiner geworden sind und Steffen will sie wiederbeleben mit einem bestimmten Konzept. 30x30, 30 Busse mit 30 Leuten aus 30 Städten. Naja, also da hat er auch schon einen schönen Erfolg gehabt und über 10.000 Euro schon zusammenbekommen. Das ist sicherlich auch nochmal eine Spende wert. Oder der Schildower Kreis, mal als letztes noch genannt. Findet ihr im Netz ja Schildower Kreis. Erwähne ich hier auch ab und zu mal ein Netzwerk von Wissenschaftlern und Fachleuten. Prohibitionskritisch bin ich auch Mitglied bei, überhaupt bei Leap auch und überhaupt da. Also ich unterstütze auch nicht nur den Hanfverband finanziell, sondern auch diese Organisationen. Wobei das beim Hanfverband auch ein bisschen ulkig ist, weil ich da den Mitgliedsbeitrag aus meinem eigenen Hanfverbandgehalt sozusagen bezahle. Aber ist ein anderes Thema. Also, ja, also den DHV nicht mögen, ist kein Grund, nicht für die Legalisierung zu spenden. Es gibt genug andere Empfänger, die da noch in Frage kommen. Ja, Davon abgesehen sind wir es natürlich doch wert, eine Spende für die Legalisierung, auch beim Hanfverband. Aber ja, wie gesagt, Geschmackssache, nächstes Thema. MedKG im Bundestag. Das geht jetzt los. Also bis jetzt war alles ja Vorgeplänkel, die Diskussion über den Referentenentwurf, den Kabinettsentwurf. Und dann ist er erstmal noch ein paar Wochen lang seine Schleife über die erste Runde im Bundesrat gegangen, wo jetzt nichts großartig sich verändert hat. Es geht weiterhin im Kern darum, dass die Verschreibung von Cannabis per Telemedizin nicht mehr möglich sein soll. Aber auch, dass die Online-Apotheken verboten werden sollen. Also kein Versand von Cannabis mehr als Medizin in Online-Apotheken. Das sind erhebliche Einschränkungen in jeder Hinsicht. Das wird, was das Versandverbot angeht, zu deutlich höheren Preisen führen in den lokalen Apotheken, zu schlechterer Verfügbarkeit der gesamten Produktpalette. Und natürlich, dieses Verbot von Telemedizin wird wieder zum Nadelöhr führen, das wir vorher hatten, dass die Leute einfach vor Ort lokal gar keinen Arzt gefunden haben, der ihnen Cannabis verschreibt. Deswegen wichtiges Thema. Deswegen haben wir auch auf unserer Seite eine E-Mail-Aktion laufen an Abgeordnete von SPD und von CDU/CSU. Wenn ihr da noch nicht mitgemacht habt, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, kurz bevor diese Debatte losgeht im Bundestag, da nochmal mitzumachen. Ihr findet die Aktion in der Videobeschreibung oder auf handverband.de im Slider ist die noch verlinkt. Oder müssen wir ein bisschen scrollen in den aktuellen Nachrichten. Wir haben so viele Nachrichten neu im Moment auf der Seite, dass das schnell schon wieder bei den alten gelandet ist. Aber die E-Mail-Aktion läuft noch und ist im Slider gut sichtbar. Jetzt ist natürlich keine Entscheidung zu erwarten. Nächste Woche, genau genommen am 18. Donnerstag, ist die sogenannte erste Lesung. Heißt nur, jetzt wird es eingebracht in den Bundestag und dann aber an die Ausschüsse verwiesen. In dem Fall an den Gesundheitsausschuss, der das beraten wird, der auch nochmal eine Anhörung dazu machen wird im Januar. Und davor wird also da nichts entschieden. Aber es ist eine 20-minütige Debatte geplant, also wo die einzelnen Fraktionen nochmal ihre Meinung dazu sagen werden. Jedenfalls ist das der Plan. Und es soll auch live übertragen werden. Donnerstag, 18. Dezember, 21.55 Uhr soll die Live-Übertragung losgehen. Und weil das so angekündigt ist, kann es gut sein, dass die Debatten tatsächlich stattfinden. Ja, sonst so spät abends irgendwie, ist halt oft auch so, dass die Reden dann zu Protokoll gegeben werden, damit die alle irgendwann auch mal pennen können. In dem Fall aber könnte ich mir vorstellen, dass sie das durchziehen, weil klar ist, das werden sich viele Leute angucken, wird viele Leute interessieren. Und auch wir haben uns entschieden, die DHV-News nächste Woche nicht donnerstags zu drehen, wie jetzt zum Beispiel, sondern erst am Freitag, damit wir dann gegebenenfalls auch ein paar Ausschnitte euch zeigen können aus diesen Reden zur Einbringung der MedKG-Änderungen im Bundestag. So, mehr dazu nächste Woche nochmal, auch zum Inhalt dieser Anträge und was die einzelnen Fraktionen dazu gesagt haben. Das nächste Thema passt super dazu. Zufällig ist mir jetzt heute nochmal ein Artikel aus der WAZ untergekommen. In Bochum, in einem Einkaufszentrum, eröffnet jetzt ein Therapiezentrum mit Cannabis. Ja? Also speziell Behandlungen mit Cannabis. Und das ist natürlich eine Sache, die sich total ausbreiten wird, wenn das tatsächlich durchkommen sollte, ja, dass man per Telemedizin kein Cannabis mehr verschrieben bekommen kann, dann wird es einen Workaround geben. Da wird sicherlich erstmal ein bisschen ruckelig sein. Ne? Da werden viele Leute erstmal wieder auf den Schwarzmarkt gedrängt. Also ich würde annehmen, nach aktuellem Stand ungefähr 100 Tonnen Cannabis werden da zwischenzeitlich auf jeden Fall zurückgeschoben auf den Schwarzmarkt, wenn die Regierung das wirklich so durchziehen will. Aber es ist natürlich dann auch so, dass da Reaktionen erfolgen werden, wie hier, ja, in dem Fall, nämlich das junge Unternehmen Curanat, das in ganz Deutschland Cannabis-Therapien anbietet und wohl schon 9 Praxen hat. 14 weitere sind in Planung. Ja, da sieht man den Boom sozusagen, der da prognostiziert wird, auch eben im Zusammenhang mit dem Zurückdrängen der Telemedizin. Aber es gibt ja sicherlich auch eine Menge Patienten, die mit Telemedizin nicht so haben, gerade ältere vielleicht. Und die tatsächlich ganz normal lieber zum Arzt gehen wollen und sich auch vernünftig beraten lassen wollen, von einem Arzt, der ihnen gegenüber sitzt. Also es könnte sein, dass selbst wenn es mit der Telemedizin so weitergeht, trotzdem solche Modelle tragen und noch mehr sozusagen die Möglichkeit eröffnen, für noch mehr Zielgruppen sozusagen Cannabis als Medizin nutzen zu können. In dem Fall hier eben Bochumer Einkaufszentrum. Mehr Infos in der Videobeschreibung wie immer. Jetzt der Aufreger der Woche, Beschluss der Innenministerkonferenz. Das wabert ja schon jetzt seit Wochen rum, auch mit großen Befürchtungen in der Szene. Deswegen gehe ich da jetzt recht genau drauf ein. Da gab es im Vorfeld Unter anderem zum Beispiel die Befürchtung, dass die Innenministerkonferenz das Aus der Anbauvereine beschließen könnten. Das war auch im Vorfeld tatsächlich so beschrieben. Insbesondere in dem Fall, was die Anbauvereinigung angeht, ein Antrag aus Hessen, wo ein CDU-Innenminister Roman Posek am Rumrandalieren ist gegen die Cannabis-Vereine, zitiert im Merkur, auch verlinkt in der Videobeschreibung. Das habe ich so tatsächlich auch vorher noch nie gehört. Ja, also es gibt ja mehrere konkrete Forderungen, die jetzt ganz oben stehen auf der Liste der Union, insbesondere die geringe, also die Menge, die man legal in der Öffentlichkeit mit sich herumtragen kann, die 25 Gramm. Das ist der Dauerbrenner und das wichtigste Thema auch der Polizei, die immer rumjammern, dass sie da jetzt Dealer angeblich nicht mehr verfolgen können, wenn diese Menge, die die besitzen dürfen, die Menschen besitzen dürfen, so groß ist. Dazu aber gleich nochmal mehr. Dass jetzt auch die Anbauvereine so ins Visier geraten sind, ist im Prinzip neu. Auf jeden Fall, dass da Beschlussvorlagen bestehen in der Innenministerkonferenz, die konkret wieder absägen zu wollen. Das kann ich aber sagen, ist nicht durchgekommen. Es gibt in den Beschlüssen der Innenministerkonferenz, die jetzt online sind, dazu nichts. Ja, da hat sich der Minister nicht durchsetzen können. Jedenfalls keine Forderung, ja, dass die eingestampft werden sollen. Also kommen wir mal zu den Beschlüssen, genau. Also vorher ganz viel Aufregung und jetzt sehen wir mal rein. Ich habe auch das Dokument verlinkt, der Beschlüsse, und es gibt zwei. Ja, also wenn ihr da reinguckt, achtet drauf, es gibt Top 24, Tagesordnungspunkt 24, wo was zu Cannabis steht, und Tagesordnungspunkt 76. Ja, also für die Nerds, die wirklich genau wissen wollen, achtet da drauf in dem Dokument. Am Ende sind viele Dinge, die vorher beschrieben, befürchtet worden sind, so nicht eingetreten. Aber es gibt ein paar Sachen, die insbesondere eben Polizei betrifft, wo es dann doch Forderungen gibt. Bei Top 24 ist es so, dass am Anfang ganz viel steht von wegen, wir nehmen zur Kenntnis dieses und jenes und bla bla, was eigentlich als Forderung soweit nicht relevant ist, sondern nur irgendwelche Feststellungen der Innenminister und Erkenntnisse sozusagen und Meinungen. Aber dann kommt es unter fünftens. Ich zitiere mal, die IMK fordert, dass BMI, also Bundesinnenministerium, unabhängig von den weiteren Evaluationsergebnissen bereits jetzt dazu auf, sich innerhalb der Bundesregierung dafür einzusetzen, dass die derzeitigen Strafrahmen und Verjährungsfristen, die im KKNG für das nach wie vor strafbare Handeltreiben mit Cannabis gelten, orientiert an den ursprünglichen Regelungen im BTMG so korrigiert werden. Also nochmal konkret, die wollen den Strafrahmen höher haben für Handel mit Cannabis. Das ist ja weiterhin verboten, aber die Höchststrafen, die damit zusammenhängen, oder die Strafrahmen von bis so und so vielen Jahren für den Handel, ist gesenkt worden, weil es ja jetzt grundsätzlich um eine Substanz geht, die eben nicht mehr als Betäubungsmittel eingestuft ist, die sich im gesamten rechtlichen Umgang absetzt von den anderen illegalen, also von den illegalen Substanzen. Und da hat man eben auch mit eingepreist, dass der Strafrahmen reduziert wird. Aber kann natürlich immer noch in den Knast gehen für den Handel mit Cannabis. Insofern sind wir natürlich auch weit entfernt davon, von einer Angleichung zu Alkohol oder so, wo man dann im Wesentlichen eigentlich nur wegen Steuerhinterziehung in den Knast kommen kann, wenn man auf dem Schwarzmarkt handelt und auch noch weniger Zeit da verbringen muss. Aber das wollen die jetzt wieder haben. Ja? Sie wollen nach altem Recht, nach Betäubungsmittelrecht diese alten Strafen wieder haben. Sagen auch, Ziel muss sein, dass alle in Betracht kommenden und benötigten Ermittlungsbefugnisse der Strafprozessordnung angewendet werden können, um insbesondere Strukturen der organisierten Kriminalität auch in diesem Bereich wieder effektiv bekämpfen zu können. Da geht es also auch um solche Sachen wie Telekommunikation abhören und so weiter. Ja? Da gibt es auch Diskussionen drum, ob die da weniger Befugnisse haben bei Cannabis als bei anderen Substanzen, zum Beispiel diese Krypto-Handys, die da ausgelesen worden sind und wo die ganzen Drogengangster damit jetzt verfolgt werden. Da hat es mal zwischendurch Urteile gegeben, dass gesagt wurde, bei Cannabis dürft ihr die nicht auswerten. Das ist aber wieder eingeholt worden. Der Bundesgerichtshof hat gesagt, doch, die dürfen ausgewertet werden. Von daher weiß ich gar nicht genau, was sie eigentlich jetzt hier für ein Problem haben. Aber gut, das will ich auch gar nicht weiter kommentieren. Das wird sonst auch bisher nicht diskutiert. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob das für euch ein Thema ist oder ob wir da Rabatz machen sollen, ob die jetzt da irgendwelche Krypto-Handys auswerten dürfen oder nicht bei Leuten, die in großem Stil mit Cannabis handeln. Aus Konsumentensicht auf jeden Fall nicht so ein Riesenthema. Dann aber Top 76. Da kommt jetzt doch mal eine Erwähnung der Anbauvereine auch mit rein. Aber als Prüfauftrag. Und das ist natürlich ganz was anderes. Ja, die sagen also nicht, die Anbauvereinigungen sollen abgeschafft werden, sondern die im Rahmen der im Koalitionsvertrag ab Herbst 2025 vorgesehene Evaluation insbesondere soll zusätzlich die Fragen prüfen, A und B. Ja, also in die Evaluation hinein, die noch jahrelang geht bis 2028, sollen Fragen mit aufgenommen werden und betrachtet werden, die bisher nicht da drin sind. Und zwar A, ob die im KKNG befindlichen Vorgaben für Anbauvereinigungen hinsichtlich ihrer praktischen Kontrollmöglichkeiten durch die zuständige Behörde anzupassen sind, um der Entstehung eines Schwarzmarktes durch die Hintertür entgegenzuwirken. Mit anderen Worten, die Polizei macht sich Sorgen, dass die Anbauvereine als Struktur sozusagen genutzt werden könnten von organisierten Kriminellen, um da legal Cannabis anzubauen unter dem Deckmäntelchen des legalen Anbaus und von da aus dann die Produktion auf dem illegalen Markt sozusagen weiterverteilen. Ich finde die Idee eigentlich einigermaßen abwegig. Ja, wenn ich jetzt irgendwie eine Gang wäre, irgendwie die im Handel zugange ist, ja, würde ich mich nicht mit diesem ganzen bürokratischen Kram auseinandersetzen, um mich dann von der Behörde durchleuchten zu lassen und denen irgendwie schriftlich zu erklären, wie viel ich da jetzt geerntet habe und wo das hingegangen ist und bei jedem Mitglied einzelne Aufzeichnungen machen oder so. Aber ich habe auch schon aus Polizeikreisen gehört, dass da irgendwelche bekannten Clans genau das wohl machen. Also mindestens einen Fall soll es wohl geben, keine Ahnung. Ja, das ist da viel Gemunkel in der Polizei. Vielleicht sind es auch Leute, die keinen Bock mehr haben auf Strafen und die sagen, ich will das jetzt legal machen, weil ich irgendwie gerne Hanf anbaue oder was. Das könnte ja auch bei Clans sein, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das sind so die Sorgen, die sich machen. Die glauben, dass das in großem Stil passiert, dass jetzt die Kriminellen eben über diese Clubs jetzt da anfangen, irgendwie ihr Business zu machen. Ich finde das abwegig, ja, das ist irgendwie teuer, das ist mehr Beobachtung. Und alle CSCs, mit denen ich bis jetzt zu tun hatte, die ich besucht hatte, wo ich mit den Leuten geredet habe, die auf der Cannabis-Normalkonferenz rumlaufen, das sind auf jeden Fall keine Clan-Typen und irgendwelche organisierten Kriminellen. Ihr kennt ja auch die Medienberichte, ja, das sind einfach nette Leute, die irgendwie Bock haben darauf. Naja, aber da grundsätzlich die Frage, ob die Behörden die richtigen Kontrollmöglichkeiten dafür haben, das kann man sich ja wirklich mal die Frage mal stellen. Ja, inwieweit haben die überhaupt die Möglichkeit zu erkennen, ob jetzt da ein Clan zugange ist oder irgendwie, was weiß ich, Mafia, sonst was, sich diese Struktur da zunutze zu machen. Das mal zu fragen und zu beobachten, meinetwegen auch zu evaluieren, ja, warum nicht? Der zweite Punkt, es soll mit in die Evaluation aufgenommen werden, ob die derzeitig gültige monatliche Abgabehöchstmenge von 50 Gramm Cannabis pro Person, die deutlich über der Menge eines üblichen Gelegenheitskonsums liegt, deutlich abgesenkt werden sollte. Also es wird nicht gefordert, die Besitzmenge zu Hause soll reduziert werden, sondern es soll mit in der Evaluation betrachtet werden, ob das nicht passieren sollte. Also man sieht noch so ein bisschen CDU-Posek da drin. Ja, er hat zumindest geschafft, da so einen Prüfauftrag mit rein zu verhandeln sozusagen. Die anderen wollten halt die Reduzierungsfantasien da nicht mitmachen. Was eine gute Nachricht ist, ja, das hätte man gar nicht unbedingt erwarten können, weil die Innenministerkonferenz seit Jahren immer wieder Beschlüsse gefällt hat gegen das Cannabisgesetz, gegen die ganze Reform, gegen Legalisierung an sich und so weiter und so fort. Also sehr grundsätzlich. Und jetzt kommen die eben doch mit ein paar sehr gezielten, spezialisierten Themen an, ja, was sie gerne verändert haben wollen würden. Und der wichtigste davon, der auch immer wieder aus Polizeikreisen kommt und immer wieder gefordert wird, auch von der Union: Die EMK bittet insbesondere eine erhebliche Reduzierung für die Besitzmenge von 25 Gramm Cannabis im öffentlichen Raum im Rahmen der Evaluierung zu prüfen, da die gegenwärtige Besitzmenge die Ermittlungsarbeit in Bezug auf illegalen Cannabishandel und die Bekämpfung der organisierten Kriminalität behindert. Also auch das ist eigentlich sogar ein Prüfauftrag. Ja? Das ist zwar die prägnanteste Forderung von wegen Besitzmenge reduzieren, auch die am meisten diskutiert wird, aber hier ist nur ein Prüfauftrag im Rahmen der Evaluierung. Auch das ist eigentlich überraschend. Insofern sind diese Beschlüsse tatsächlich einigermaßen mild ausgefallen und jetzt kein Drama in dem Sinne, dass jetzt unbedingt irgendwie zu erwarten wäre, dass das sofort die Auswirkungen hat. Wie gesagt, die sind ewig seit Jahren immer gegen das Cannabisgesetz auch gewesen und haben sich ja offensichtlich nicht durchgesetzt. Es ist ja trotzdem in Kraft getreten. Insofern kann ich da, glaube ich, ein bisschen Entwarnung geben, was die ganzen Befürchtungen angeht in der Szene über diese Innenministerkonferenz. Das ist eigentlich alles soweit jetzt kein Riesending. Das Problem sind eher so die einzelnen Minister, ja, die die ganze Zeit Ärger machen, die auch innerhalb ihrer Parteien Theater machen und vor allen Dingen in Medien auch, ja, die die Bevölkerung verunsichern, wie so ein Poseck. Und diese Argumentation ja übrigens, die insgesamt bringen, warum jetzt da wieder was reduziert werden soll, ist der Evaluationsbericht, wo drin steht, dass nur 0,1% des Bedarfs 2024 von den Anbauvereinigungen gedeckt worden sind. Und daraus stricken sie, dass das ganze Gesetz eine erhebliche Fehlentwicklung anzeigen würde und deswegen unbedingt geändert werden muss. Dabei sind es genau die gleichen Leute, die eben in ihren Bundesländern dafür sorgen, dass den Anbauvereinigungen Steine in den Weg gelegt werden, dass die ewig dauern, diese Prüfverfahren, oder in Bayern gar nicht auf die Straße kommen. Und dann sagen sie, ja, die versorgen ja gar nicht die Leute. Ja, das ist ja, die tragen ja gar nichts dazu bei, den Schwarzmarkt zu verdrängen. Also es ist einfach eine total kaputte Logik irgendwie, anstatt zu sagen, ja, dann helfen wir denen mal ein bisschen, ja, dann machen wir mal nicht so einen Zirkus da drum, sondern genehmigen die mal und lassen die mal machen. Stattdessen ihr eigenes Ausbremsen nehmen sie jetzt als Argument und sagen, ja, das ganze Gesetz taugt nicht. Wobei auch immer ausgeblendet wird, dass natürlich andere Wege, medizinisches Cannabis und Eigenanbau, schon 2024 den Schwarzmarkt erheblich reduziert haben. Das sagen die natürlich nie dazu. Und auch nicht, dass in 25, das ja erst richtig losging mit den Anbauvereinigungen. Das Gesetz dazu galt ja erst Mitte 24 und die ersten Genehmigungen gingen erst im zweiten Halbjahr raus. Bis sie das erste Gras verteilt haben, hat es halt gedauert. Und jetzt haben wir mittlerweile 350 genehmigte Anbauvereinigungen, die richtig raushauen auch mittlerweile. Also diese Zahl von 0,1% dürfte sich in 25 erheblich erhöhen. Zumindest auf echte Prozente und nicht nur 0, irgendwas. So, eine Bemerkung noch zu dieser ganzen Geschichte mit der Innenministerkonferenz. Da findet sich eine erstaunliche Protokollnotiz noch unten drunter. Protokollnotiz BMI und BW für Baden-Württemberg. Aus Sicht des BMI und Baden-Württembergs zeigen die bisherigen Entwicklungen bereits jetzt, dass die Entscheidung, Cannabis zu legalisieren, die gewünschte Wirkung auf Schwarzmarkt, Kriminalitätsbekämpfung und Jugendschutz verfehlt. Bereits zum gegenwärtigen Zeitpunkt steht damit fest, dass sich das durch bloße Anpassungen nicht korrigieren lässt. Das Cannabiskonsumgesetz gehört daher zurückgenommen. Cannabis sollte wieder ins Betäubungsmittelgesetz aufgenommen werden. Nach Auffassung des BMI und Baden-Württembergs war die Legalisierung ein Fehler. Das sind mal richtig harte Worte. BMI, das ist letztendlich Minister Dobrindt von der CSU. Ja, die CSU ist auf Bundesebene an der Regierungskoalition beteiligt und stellt Minister, eben Dobrindt unter anderem, der sowieso ein harter Hund ist und der auch letztens Jahr gesagt hat, das Cannabisgesetz ist ein Scheißgesetz und so weiter. Also sehr bayerisch differenziertes Urteil. Von dem ist das jetzt erwartbar. Ja, das war jetzt kein Wunder, dass er das nochmal irgendwie so ausgedrückt hat. Aber er sagt auch BMI, ja, mein Ministerium, ich sag das und nicht die Bundesregierung. Anders bei Baden-Württemberg. Weil diese Innenministerkonferenz, das ist so eine Spielwiese der Innenminister. Die tragen da nicht die Meinung ihres Bundeslandes vor, sondern ihre eigene Meinung als Innenminister von, was weiß ich, Baden-Württemberg, NRW und so weiter. Deswegen fällen die auch da Beschlüsse aus ihrer Innenministersicht. Das sind alles die harten Hunde, ja, die an diese Jobs kommen, die Polizeiversteher und so weiter, die Law-and-Order-Leute. Die haben eine andere Meinung eben aus ihrer fachlichen Sicht als die ganze Landesregierung, in denen zum Beispiel auch Soziales, Menschenrechte und sonst was irgendwie eine Rolle spielen. Aber hier Baden-Württemberg steht als Baden-Württemberg drunter, als Landesregierung quasi, ja, in der Protokollnotiz. Und da sind die Grünen an der Regierung beteiligt, führen die Regierung sogar in Baden-Württemberg. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das so abgesprochen ist, so wie es da steht in der Protokollnotiz, dass da nicht steht der Innenminister von Baden-Württemberg, sondern ganz Baden-Württemberg. Ich habe bei den Grünen nachgefragt in Baden-Württemberg, Partei und Fraktion, was davon zu halten ist. Die Antwort werden wir gerne veröffentlichen. Ich gehe davon aus, dass das demontiert wird, ja, dass die Grünen das nicht mittragen in Baden-Württemberg. Aber werden wir sehen. Auch das gehört zur Lobbyarbeit dazu übrigens, ja, und zum Sinn, den DHV zu unterstützen, wo wir nicht viel Krach machen, ja, wo es nicht um Riesenproteste geht, sondern einfach mal irgendwo nachfragen, ja, und sagen, ey, stimmt das? Ja, ist das wirklich so, dass Baden-Württemberg das ganze Gesetz abschaffen will? Und ein bisschen für Diskussionen sorgen, ja, dass die den Innenminister ein bisschen zurückpfeifen und sagen, ey, wenn du schon sowas da erzählst, dann mach es wenigstens in deinem Namen und nicht in unserem Namen.
Alle sagen, Cannabis ist legal, aber du kannst es nirgendwo kaufen? Keine halben Sachen. Cannabiskonsumenten werden immer noch diskriminiert. Wir kämpfen für einen sicheren Zugang zu Cannabis in Fachgeschäften, praktikable Regeln für Eigenanbau und Anbauclubs sowie bessere Bedingungen bei Cannabis als Medizin. Unterstütze unsere Arbeit mit einer Spende oder Mitgliedschaft. Schon ab 5 Euro im Monat. Man muss die Pflanze gießen, damit sie wächst. Deutscher Hanfverband. Deine Stimme für echte Legalisierung.
Nürnberg verbietet Cannabiskonsum und Besitz am Bahnhof. Das war auch so ein Aufregerthema diese Woche. Und das war auch sofort ein Kandidat für unsere Prozesse, die wir unterstützen. Konsum- und Besitzverbot rund um den Hauptbahnhof in Nürnberg sollte beschlossen werden. Anfang der Woche kam die Nachricht und in dieser ersten Medienberichte dazu war auch keine Einschränkung, einfach nur Verbot des Besitzes von Cannabis. Und das wäre natürlich unmöglich gewesen, weil das ja auch bedeutet, auch im Bahnhof war die Rede von, ja, man hätte noch nicht mal durchfahren dürfen quasi mit dem Zug, mit seinem legalen Gras in der Tasche und schon gar nicht aussteigen da in Nürnberg. Und wenn das so gewesen wäre, gekommen wäre, wäre das auf jeden Fall ein Fall für einen Prozess für uns gewesen. Das wäre auch, hätten wir auch gute Chancen gehabt. Tatsächlich ist das jetzt verabschiedet worden, aber nicht genau so, sondern mit einer Einschränkung. Paragraph 2 in dieser CanVVO, Cannabis-Verbotsverordnung in Nürnberg, Paragraph 2. Es ist verboten, im Geltungsbereich dieser Verordnung Cannabisprodukte zu konsumieren sowie Cannabisprodukte mit sich zu führen, Besitz, wenn diese den Umständen nach zum dortigen Konsum bestimmt sind. Und das ist eine Regelung, die für Alkohol genauso gilt, schon früher in Nürnberg in der Bahnhofsgegend. Insofern ist das auch viel schwerer anzugreifen, ist keine Ungleichbehandlung. Und das ist bei unseren Prozessen und überhaupt bei unserem Tun natürlich wichtig, dass wir eine Gleichbehandlung fordern, ja, und keine Diskriminierung von Cannabiskonsumenten gegenüber Alkohol. Man könnte natürlich jetzt noch argumentieren, weil es um Law and Order geht, und nach Ruhe reinzubringen in die Bahnhofsgegend, dass Cannabiskonsum gar nicht verknüpft ist mit Aggression, Kriminalität und so weiter im Gegensatz zu Alkohol. Aber das führt dann auch schon ein bisschen weit. Ja? Also bei einer Gleichbehandlung mit Alkohol ist das nicht mehr so ein großes Thema für uns, dass man da jetzt prozessiert, weil das einfach schwerer zu argumentieren ist, auch gesellschaftlich. Die Frage ist natürlich, wie gehen die jetzt damit um vor Ort? Wenn also jetzt die Polizei sagt, dein Cannabis ist aber hier zum Konsum vor Ort bestimmt gewesen und dann Bußgelder verteilen, dann wäre das wieder interessant. Ja, wenn jemand einfach irgendwie was in der Tasche hat, bei Alkohol zum Beispiel hat man ja geschlossene Gefäße, da kann man sagen, verschlossene Pulle Sekt oder was, ne, mit dem Korken da oben noch drauf und der Plastikzeug da drumherum, ja, dann ist das, kann man sagen, da ist jetzt nicht hier für einen unmittelbaren Konsum vorgesehen. Cannabis wird aber in der Regel nicht in verschlossenen Originalverpackungen durch die Gegend getragen. Da müssen die also andere Kriterien anwenden und eigentlich können sie nur sagen, das ist zum unmittelbaren Konsum vorgesehen, wenn man gerade am Tüte bauen ist vielleicht oder irgendwie mit der Pfeife und Feuerzeug da steht, ja, und hat noch nicht angeraucht, konsumiert noch nicht, aber dann ist es ja wohl zum Konsum vorgesehen. Ja. Das ist ab jetzt auf jeden Fall verboten in Nürnberg. Aber alles andere, wenn die sagen, du hast ganz normal Gras in der Tasche und wollen da dann Bußgeld verteilen, dann meldet euch mal bei uns, dann gucken wir uns das nochmal an, von wegen Prozess. Und übrigens der Bahnhofsinnenbereich, wo auch ursprünglich die Rede von war, ist davon überhaupt nicht betroffen. Da hat die Stadt Nürnberg auch überhaupt nichts zu sagen, das ist Hausrecht der Bahn. Da ist ja sowieso Cannabiskonsum auch verboten durch dieses Hausrecht, aber der Besitz eben nicht. Das wäre ja irgendwie auch verrückt, wenn man das ansonsten überall haben darf, aber man darf nicht damit reisen oder was. Ne? Also das ist nicht sozusagen auch in Nürnberg kein Thema. Aber wir sind wieder bei der nicht geringen, bei dieser Menge und der Kriminalitätsbekämpfung. Und das finde ich auch interessant. Darum geht es ja da auch wieder, ne? Dass das so verknüpft wird, der Cannabisbesitz, mit irgendwie kriminell, mit shady und so, ne? Und auch da war wieder die Rede von, man könnte die Dealer gar nicht richtig verfolgen und so. Da argumentiert die Polizei die ganze Zeit mit rum. Auch bei der Innenministerkonferenz wieder. Man könnte die Dealer nicht verfolgen, weil man ja, die 25 Gramm haben dürfen und immer schön ist ja zum Eigenverbrauch dann sagen. Aber die Polizei darf die sowieso nur wegen Handel verurteilen, wenn sie Handel beobachtet und nicht einfach für Besitz. Und das wird immer wieder ignoriert. Die behaupten einfach, dass irgendwie, wenn die erlaubte Menge geringer wäre, meinetwegen 5 Gramm, und die haben dann 10 Gramm dabei, dann könnten sie die als Dealer verurteilen. Aber das können sie eben nicht. Und das ist eine Story, die gleich nochmal kommt. Zum nächsten Thema. Freispruch für Polizisten in Mannheim. Cannabis untergeschoben. Da hatte ich letzte Woche schon darüber berichtet. Ein Polizist in Mannheim hat bei einer Kontrolle von jemandem, den sie wegen Cannabis-Dealen verdächtigt haben, dem Gras untergeschoben, um ihn dann irgendwie belangen zu können. Und da ist genau diese Denke der Polizei, ja, der muss nur irgendwas dabei haben, Gras dabei haben, dann ist halt ein Dealer und dann kann ich da mehr mitmachen. Ne? Und er wollte ihn unbedingt verurteilen und Hausdurchsuchung wollte er machen bei dem und hat ihm deswegen das Gras untergeschoben und hat auch seine Kollegen aufgefordert, das jetzt zu protokollieren, mit reinzuschreiben, ja, dass bei dem Cannabis gefunden worden wäre. Die haben das aber mitgekriegt, ja, dass der Typ, der mir das untergeschoben hat, und wollten das nicht protokollieren, haben auch vor Gericht ausgesagt. Und der ist jetzt trotzdem freigesprochen worden. Ja? Man kann sich nur wundern, wie das möglich ist. Wobei das Gericht die Tatsache an sich auch so gesehen hat. Ja? Die sind selber davon ausgegangen, dass das so gewesen ist, dass der Polizist diesemjenigen da das Gras untergeschoben hat. Aber die Anklage lautete konkret auf Verfolgung Unschuldiger. Und nach Auffassung des Gerichts war der mehrfach vorbestrafte Mann nicht eindeutig unschuldig. Ja, was ist das denn für ein Film? Bloß weil einer irgendwie früher vielleicht mal irgendwie Cannabis-Delikte in der Akte hatte oder so, ist das jetzt per se kein Unschuldiger und darf die Polizei dem irgendwie Gras unterschieben, um den zu verknacken oder was? Dann ist es keine Verfolgung Unschuldiger mehr, also das ist ja lächerlich. Da kann man nur hoffen, dass dieses Urteil noch angefochten wird. Rechtskräftig ist es jedenfalls nach Medienberichten noch nicht. Es könnte also durchaus noch sein, dass das in die nächste Instanz geht und ich hoffe, dass das der Fall ist. Das ist auch für das Image der Polizei unmöglich, ja, wenn sowas nicht geahndet wird. Und Gericht sagt weiter, andere Tatbestände, wie etwa das Vortäuschen einer Straftat, seien ebenfalls nicht erfüllt. Ja, Gericht hat also genau das so gesehen, dass das so passiert ist und hat aber gesagt, ja, können wir trotzdem irgendwie nicht verurteilen. Schräg. Ja, ich hoffe, die Story geht auch weiter in einer der nächsten Ausgaben mit der nächsten Runde im Prozess. Letzter Punkt. Mariana CSCs Mahnungen wegen offener Mitgliedsbeiträge. Da bekommen wir gerade jede Menge Hinweise, Nachrichten, Mails und alles Mögliche, dass Mariana jetzt angefangen hat, offene Mitgliedsbeiträge einzufordern. Das ist ein uraltes Thema sozusagen, vielleicht für die, die da noch nichts davon gehört haben. Die meisten haben wahrscheinlich was davon gehört, dass so eine Art Gesamtverband für ganz viele Mariana CSCs vor Ort, das ist auf jeden Fall der Plan, hunderte von CSCs, die alle zu diesem einen Dachverein da gehören, dazu initiieren, auf die Straße zu kriegen und so, das läuft ein bisschen zäh. Mittlerweile gibt es aber welche mit Genehmigung, nachdem die ihr Konzept noch mal ein bisschen verändert haben und so, das führt jetzt vielleicht zu weit. Viele sehen das sehr kritisch, dieses Konzept, diese ganze Idee sozusagen. Ich für meinen Teil war auch skeptisch, ja, aber letztendlich habe ich immer gesagt, kommt drauf an, ob die das schaffen, irgendwie Gras an Mitglieder zu verteilen oder nicht. Und dann mögen die Mitglieder selber entscheiden, ob sie dahin gehen wollen oder woanders hin. Aber ich habe immer gesagt, sozusagen, wir sind ja hier vor allen Dingen Vertreter von Privatpersonen, von Konsumenten, dass damit vernünftig umgegangen werden muss, ja, mit den Mitgliedsrechten und dass Mahnungen aufgelaufener Beiträge so keine gute Idee sind. Ja? Also das können wir nicht gut finden, zumal wir selber beim Handverband sowas auch nicht machen. Ja? Wir haben noch nie einen Anwalt beauftragt, irgendwem hinterher zu rennen, bei den Mitgliedsbeiträgen offen waren. Die stornieren wir dann halt einfach und gut ist. Und vor allen Dingen zählen wir Mitglieder gar nicht als Mitglieder, solange die nicht bezahlt haben. Und das habe ich denen auch vorgeschlagen, das so zu machen, weil dann laufen gar nicht erst jedenfalls die ersten Beiträge nicht auf. Ja, dann kann das gar nicht passieren. Oder ich buche sie halt aus, wenn die Mitgliedsbeiträge ausbleiben. Und dann habe ich gar keine solchen Karteileichen sozusagen, wo sich ewig da auch was aufgestaut hat. Wir gucken uns die Fälle jetzt nochmal an. Da gibt es ganz unterschiedliche, auch Aussagen von Mariana selbst. Da gibt es ja diese Mindestmitgliedschaft von 3 Monaten plus Aufnahmegebühr. Kann man auch drüber streiten, ja, ob das so richtig ist, dass die das einfordern dürfen oder auch sollten vor allen Dingen. Aber das wäre zum Beispiel ein Punkt, wo man sagen würde, ist das noch einigermaßen überschaubar? Hat jemand einen Fehler gemacht bei der Anmeldung? Die sagen übrigens auch im Gegensatz zu uns, dass da ja eine erhebliche Geldwerter eine Gegenleistung da ist, und das verstehe ich auch, ja, wenn die Leute wollen ja Gras haben und jetzt fangen sie auch damit an, weil überhaupt jetzt der Grasanbau anfängt und sagen, es gibt diese Gegenleistung, deswegen brauchen wir auch die Beiträge. Aber trotzdem, ja, das ist jetzt beim Handverband, ist das eher eine allgemeine Dienstleistung von wegen Cannabis-Lobbyismus und das tut jetzt finanziell nicht weh. Also wir verlieren keine Leistungsausgaben sozusagen, wie die das täten. Aber alle die Mitglieder, die jetzt bezahlt haben die ganze Zeit, haben ja noch kein Gras. Sie sehen kein Gras, sie wollen einfach austreten oder die wollten gar nicht eintreten. Das ist auch so, dass ganz am Anfang vor allen den Leuten gar nicht klar war, dass sie da so einem Dachverband beitreten, weil das so ein bisschen undurchsichtig war auf der Homepage. Und jetzt die Frage, wie kulant Mariana CSCs mit solchen Fällen umgeht, mit denen, wo teilweise 2 Jahre lang irgendwelche Beiträge aufgelaufen sind und die auch nie dann beendet haben, sondern immer schön irgendwie dieses Schuldenkonto haben wachsen lassen. Und die Leute konnten auch ihre Beiträge selbst wählen. Da sind welche bei, die hatten relativ hohe Monatsbeiträge angeklickt oder so beim Beitreten. Und da haben sich jetzt hunderte von Euros aufgetürmt sozusagen, die jetzt auf einmal eingefordert werden mit Mahnungen. Bis jetzt haben die immer nur Rechnungen verschickt. Und ich habe den Leuten gesagt, gut, das eine Rechnung ist kein Schritt Richtung Pfändung oder so. Ja, dafür braucht Mahnungen und das passiert halt jetzt. Die schicken Mahnungen raus, teilweise eben auch in erheblicher Höhe. Das wollte ich nochmal erwähnt haben schon mal, ja, damit ihr auch hört, wir kümmern uns dann, wir befassen uns damit, da mit euren ganzen Mails und Beschwerden und so weiter. Mich würde hier aber vor allen Dingen mal interessieren, erstmal, wie läuft das denn anderen CSCs? Gibt es sonst noch CSCs, die so vorgehen? Also ich habe das noch nie von irgendeinem Verein gehört, dass solche Mitgliedsbeiträge auch mit Inkasso letztendlich eingetrieben werden. Das steht auch in den Mahnungen drin, ja, dass wenn man nicht bezahlt, am Ende das Ganze abgegeben wird an Inkasso-Unternehmen, so wie das eben jedes normale Unternehmen auch macht. Ja, Telekom-Anbieter, was weiß ich, oder irgendwelche Online-Käufe, die man nicht bezahlt hat, da kommt auch irgendwann Inkasso. Aber bei so einem Verein habe ich das noch nie gehört und das macht Mariana jetzt. Wie machen das denn andere CSCs? Wenn ihr selber einen CSC betreibt, wie macht ihr das denn mit den Mitgliedsbeiträgen? Habt ihr da überhaupt, ist das überhaupt möglich, dass Mitgliedsbeiträge auflaufen bei euch? Oder macht ihr das auch so, dass die überhaupt erst Mitglieder sind, wenn sie bezahlen oder eben auch sofort angemahnt werden, wenn der erste Monatsbeitrag offen ist? Wie geht ihr damit um? Schickt ihr im Zweifelsfall auch Mahnungen? Schickt ihr im Zweifelsfall auch ein Inkassobüro? Und wenn ihr Mitglied in einem CSC seid, was habt ihr da erlebt bei ausstehenden Mitgliedsbeiträgen? Wie geht ihr damit um? Und apropos Mitglieder, wenn ihr Mitglied bei Mariana seid und eine andere Meinung dazu habt und sagt, ja, wir haben ja alle bezahlt, ja, wir haben da eine Riesenstruktur aufgebaut, die haben ja auch etliche Mitarbeiter und große Pläne und sind jetzt auch dabei, das erste große Anbau-Dingsbums irgendwie aufzubauen mit mehreren Vereinen in einer Adresse, also ein sogenanntes Anbau-Cluster. Das muss auch alles bezahlt werden. Wir haben das bezahlt und die anderen bezahlen das nicht und deswegen soll das eingetrieben werden. Auch das gerne in die Kommentare. Ja, das war es soweit erstmal dazu und damit kommen wir zu den 3 Terminen unserer Ortsgruppen. Ich hoffe übrigens, dass da keiner fehlt. Wir haben einen Krankheitsfall im Team, das könnte sein, dass da eine Aktualisierung nicht stattgefunden hat. Aber die wir haben, ist Dresden, treffende Ortsgruppe am 18.12., Darmstadt, Hanftisch der Ortsgruppe am 19.12. und nochmal Darmstadt, Infostand beim Weihnachtsmarkt 20.12. Und das war's für heute. Unterstützt den Hanfverband mit eurer Spende oder als neues Fördermitglied. Abonniert den Kanal, drückt die Glocke, liked das Video und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend.